Sneakpot ist übernommen worden von der vierten Macht und konnte deswegen den Film nicht sehen. Dafür sind wir aber mal wieder zu viert. Zurück aus Amsterdam, Claudia Perner.
Hallo.
Und immer noch zurück aus Japan, Robert Krüger.
Pauli.
Und Martin Narek ist zurück aus dem Cocktail-Podcast.
Hallo. Und mit auf der Couch, Stefan Giesbert.
Hallo. Die vierte Macht, wer hat ihn gesehen?
Ich nicht.
Ich auch nicht. Keiner hat ihn gesehen.
Nicht. Verdammt, es war Länderspieltag.
Du warst betrunken.
Ich hatte Fußball und ein Bier. Und dann konnte ich nicht.
Ich durfte nie. Ja.
Es war ein Desaster. Wir haben wie viel zu null verloren?
Ich weiß nicht, ich war nicht da, ich war auf dem Konzert.
Ich habe es schon verdrängt, aber wir haben gegen Frankreich verloren.
Die vierte Macht ist doch aber 18, da durften wir noch nicht rein.
Ach,
so ein Quatsch. Claudia, sag doch auch mal was. Wo warst du?
Ich habe mich darauf vorbereitet, am nächsten Morgen wie immer um 4 Uhr aufzustehen. Also kam bis 2 Uhr in die Sneak gehen nicht in Frage.
Ja, da du die letzten 3 Jahre das ja eigentlich immer so gemacht hast, dass du dann bis 2 mit uns in die Sneak und dann um 4 Uhr wieder aufgestanden.
Nein.
Aber mittlerweile geht so das ein Rockstar-Leben, Zolltribut.
Das ist wahr.
Ja. Das ist ja schon fast eine Metapher. Das müssen wir nachher noch klären.
War ohnehin falsch, aber egal. Gut, was haben wir denn stattdessen geguckt?
Du hast was geschaut.
Shit, dann hätte ich die Frage nicht stellen sollen.
Aber ja, ich habe den Film aber auch geschaut. Wir haben Lost in Translation geschaut.
Ja, ich wurde wieder. Ja von also mehreren Hörern und von euch auch aufgefordert, den zu schauen.
Ja.
Um den mit meiner Japan-Erfahrung in Verbindung zu bringen oder auch nicht. Und ich habe den
hast
heute
Scarlett
Morgen...
Hast du Scarlett Johansson getroffen?
Nein. Vielleicht wäre meine Japan-Experience auch noch besser gewesen, wenn ich im Grand Hyatt geschlafen hätte und Scarlett Johansson auf der gleichen Etage gewesen wäre.
Aber ich spreche nur in der gleichen Bar. Warst du wenigstens in dieser Bar?
Nein.
Aber Anna Faris hast du getroffen.
Bestimmt. Blondinen gibt's ja wie Sand am Meer. Nein.
Echt?
Auch das nicht.
Was machen die denn da?
Ja, das ist echt erstaunlich. Lass uns erstmal über den Film reden. Nein.
Bob in Japan kommt dann später wieder.
Nee, dann lass mich erst den Gedanken
worum
zu
ging's?
Worum ging's in Lost in Translation? Der Bob
die armen
Harris.
Hörer, jetzt haben wir es abgelegt.
Das Lustige ist, dass der auch Bob heißt in dem Film. Das ist eigentlich witzig. Also Bill Murray spielt einen Schauspieler, also irgendwie fast sich selbst mehr oder weniger, der für einen Commercial, also für einen Werbespot-Dreh in Tokio ist und da Werbung für Whisky machen soll und da unglaublich viel Geld für bekommt und eigentlich keine Lust hat. Und in seiner Ehe scheint es auch nicht mehr so wahnsinnig gut zu laufen. Telefoniert immer so ein bisschen lustlos mit seiner Frau, die ihm ständig irgendwelche lustigen Pakete schickt mit Teppichproben und ähnlichem.
Boah, das ist so gut.
Noch
das
besser ist die Szene mit dem Drucker, der nachts irgendwie im Bett liegt und kaum schlafen kann.
Das ist ein Faxgerät.
Fast im Schlafgerät geht das Faxgerät an und druckt irgendwas aus.
Nämlich ja, wieder Renovierungssache, Schrankmaß. Regalpläne oder sowas. Oder sich ein Regal für sein Büro aussuchen soll. Ja, und gleichzeitig im gleichen Hotel ist auch Scarlett Johansson abgestiegen, frisch verheiratet, irgendwie seit 1-2 Jahren. Mit Giovanni Ribisi. Muss man den so betonen?
Keine Ahnung.
Der ist irgendwie Fotograf und fotografiert Rockstars in Japan und ist die ganze Zeit total beschäftigt. Keine Zeit für sie und für nix, außer für sein Fotografieren. Und sie langweilt sich und er... Ich weiß gar nicht, warum er eigentlich so lange in. Das wird auch nicht erklärt in dem Film. Er macht am Anfang diesen Whisky-Commercial.
Damit er noch in diese komische Show kann.
Ja, aber die sagt er ja eigentlich am Anfang ab. Das macht er ja dann nur, weil er dann doch noch länger bleibt, weil er sie kennenlernt. Vorher ist eigentlich total sinnlos, dass er noch länger da ist. Aber egal, jedenfalls die beiden langweilen sich und lernen sich an der Bar kennen. Und
haben Jetlag.
Das ist auch das komisch, ist, ja. Am Anfang ist
es auch so krass Jetlag, dass du so die halbe Nacht gar nicht geschlafen hast und dann...
Also bei uns war das... Nee, also den ersten Tag haben wir so viel gemacht und über das Jetlag drüber, über den toten Punkt drüber, wo du am liebsten im Stehen einschlafen möchtest, sind wir den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und dann habe ich die erste Nacht tatsächlich geschlafen wie ein Stein und bin vom Wecker aufgewacht und habe dann gedacht, oh, das war ja einfach, Jetlag überstanden. Aber wenn du dann die nächsten Tage nicht so ein extremes Mammutprogramm hast, dann sind wir immer alle nachts um 3 aufgewacht und haben uns dann, wir hatten dann später in dem Hotel, war so eine ganz kleine Pension dann auf dem Land und da war die Toilette über den Flur. Also du hattest dein Hotelzimmer, aber da war halt kein Bad drin, sondern eine Toilette auf der anderen Gangseite und dann triffst du nachts um 3 Leute auf dem Gang. Also du auch, ja, okay.
Zeit für eine Stehparty.
Genau. Aber das, ich weiß nicht, das ging bei uns nach, ich glaube nach 3 Nächten war es weg.
Okay.
Also, das länger, weiß nicht.
Ja, aber über so viele Nächte geht der Film ja auch nicht.
Nee.
Na.
Aber die haben auch den Jetlag in die andere Richtung.
Das stimmt. Die kommen, aus östlicher Richtung quasi. Also,
ja.
Fliegen nach Westen. Na, weiß nicht. Aber es ist schon ein bisschen unrealistisch, dass sie dann irgendwie, ich glaube, mindestens 3 Nächte oder so, und die liegen dann wirklich wach und schlagen sich da die Kissen auf den Kopf und kommen nicht mehr irgendwie. Das fand ich ein bisschen übertrieben, aber gut.
Versuchen sich dann halt mit allen möglichen Sachen abzulenken.
Bei ihr liegt es ja auch daran, dass sie halt generell so ein bisschen Malaise hat und bei ihm eben auch. Also ich glaube, es liegt eben bei beiden daran, dass quasi der Jetlag das, was sowieso nicht so klappt in ihrem Leben gerade oder so, noch verstärkt. So gesehen.
Ja.
Es ist halt so eine Schnittstelle zwischen Jetlag und Depression, wenn du so willst.
Richtig, sie sagt ja auch irgendwann mal am Telefon zu einer Freundin oder wem auch immer, die sie in Amerika anruft, die dann aber irgendwie keine Zeit für sie hat, sagt sie dann so in so einem Nebensatz, ich weiß gar nicht, wen ich eigentlich geheiratet habe. Und die andere hört nicht richtig zu und geht da so über die Bemerkung hinweg, als hätte sie es nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich hat sie auch nicht mitgekriegt. Und da bricht es schon so durch. Da merkst du schon, da tickt irgendwas unter der Oberfläche. Und was ich erstaunlich fand, dass die beiden so lethargisch sind, obwohl sie in einer Umgebung sind, in der sie so wahnsinnig viel erkunden gehen könnten. Also sie läuft dann einmal los und besichtigt so einen Tempel und läuft ein bisschen durch Shibuya, wo man so das Gefühl hat, so jetzt macht sie mal was Touristisches, jetzt geht sie mal raus und schaut sich was an, aber er überhaupt nicht. Er geht zu seinem Commercial-Dreh und dann geht er wieder zurück in sein Hotel und dann geht er vielleicht noch ins Fitnessstudio und kommt mit diesem Knopf-Ding, das Japanisch spricht, nicht
klar. Das liegt ja auch daran, dass er eben als jemand, der als Schauspieler schon sehr lange so on the road ist, eben wahrscheinlich ähnliche Situationen schon sehr häufig erlebt hat. Und deswegen natürlich die Sensation, irgendwo ganz Fremdes zu sein, wo du dich nicht richtig orientieren kannst und so, die ist halt nicht mehr so da für ihn, sondern ihn nervt das eigentlich nur. Und bei ihr ist es ganz klar so, dass sie zwar dann mal versucht, sich was anzuschauen, aber sich das ihr auch überhaupt nicht erschließt. Also sie nicht das Gefühl hat, dass es jetzt wirklich eine touristische Erfahrung im Sinne von, da sehe ich was mich dann irgendwie beeindruckt oder so, sondern sie schaut sich das halt an und irgendwie ist ihr das kulturell so verschlossen, dass sie da auch dass das dann auch nicht so toll ist, wie man sich es vielleicht vorstellt. Und diese Erfahrung, muss ich sagen, kann ich schon nachvollziehen, dass man manchmal mit der Fremdheit von was dann auch überfordert ist.
Ich habe das anders gesehen. Ich habe eher gesagt, dass dieses so wie sie da steht und über diese, da gibt's diese eine Szene, wo sie über dieses Wasser mit diesen Steinen da läuft und da sieht man, also spielt sie das ziemlich gut, da sieht man wirklich so diese depressive Tendenz, die rauskommt, dass sie anscheinend wirklich wahnsinnig unglücklich ist und so unglücklich ist, dass sie diese Schönheit der Umgebung gar nicht wahrnehmen kann.
Aber der Film heißt nicht umsonst Lost in Translation. Ja. Es geht schon auch darum, dass sich einem fremde Orte dann eben auch häufig gar nicht erschließen, selbst wenn man versucht, sich das anzuschauen.
Also sie ist zum Beispiel einmal in so einer Spielhalle drin, wo sie das ist sehr japanisch, den ganzen Leuten, die sind teilweise jung, teilweise alt, die stehen vor absurden Automaten und spielen irgendwelche Spiele. Der eine spielt so wie man das so von der PlayStation, dieses Rockband kennt, steht da so mit seiner Gitarre rum mit geschlossenen Augen und spielt irgendeinen Song, während irgend so ein Mädchen neben ihm steht und ihn verträumt anschaut und sie steht dann so auf der anderen Seite und schaut das Pärchen so verträumt an. Und da hat sie schon so eine neugierige Verwunderung im Gesicht, mit der sie da durch diese Spielhalle läuft und alles Mögliche anschaut. Einfach verwundert guckt und das so ein bisschen in sich aufsaugt, auch wie sie in diesen Tempel reingeht, wo die Leute da irgendeiner Zeremonie beiwohnen. Da hat sie so eine Neugier, wo ich dachte, ja.
Also schon lange her, dass ich den Film gesehen habe, wie wahrscheinlich bei den meisten Zuhörern auch. Ja. Aber also ich habe das nicht so in Erinnerung. Das mit dieser Spielsache, ja, aber im Tempel ist für mich die hervorstechende Eindruck. Sie findet das zwar irgendwie so, okay, sieht ja schön aus und was die da machen, aber für mich war auch da die hervorstechende Impression, dass sie irgendwie erschließt sich ihr das nicht. Ist ja alles ganz nett und das kann man sich anschauen, aber irgendwie, ist das halt dann doch auch bedeutungsleer, weil man nicht versteht, was die da machen und warum und so. Und das war für mich in dem Film schon eine der, also ich das konnte ich damals gut nachempfinden, dass das auch ermüdend und irgendwie dann auch wieder langweilig ist, sich viele Dinge anzuschauen, die einem so fremd sind, dass man eigentlich ihnen keinen Bedeutungsinhalt geben kann. Und dann können die noch so farbenfroh und unterschiedlich und neu sein. So spannend ist das dann vielleicht auch eben in der Masse nicht notwendigerweise. Erst recht nicht, wenn du in so einer depressiven Grundstimmung bist und es überhaupt nicht verarbeiten kannst. Das war so mein...
Ja, also grundsätzlich kann ich das, die ist auch eine Form von Reizüberflutung auf jeden Fall, wenn du in Japan bist, weil du verstehst tatsächlich das Allermeiste nicht. Und das ist eine unglaubliche Reizüberflutung mit Dingen, die du nicht verstehst. Also einmal flüchten sie von so einer Party, der Barkeeper noch auf sie schießt. Weiß ich auch nicht, was das sollte. Kannst du dich an die Szene erinnern?
Ja, ja.
Oder mit diesem komischen Gewehr rumballert. Es sah so aus, als ob es kein richtiges Gewehr ist oder irgendwas, aber...
Ja, ist irgendwie so Spaß, Munition, aber...
Irgendwie fand ich diese Szene total seltsam. Und dann rennen sie in so ein Pachinko rein. Das ist dann so eine Spielhalle, wo du solche kleinen Stahlkügelchen in so Automaten reinkippst. Und du kannst dann so ein bisschen durch Knöpfe drücken beeinflussen, wie diese Stahlkügelchen sich durch diese Maschine bewegen. Und... je nachdem, ob sie es jetzt auf die richtige Stelle fallen oder nicht, kriegst du dann noch mehr Stahlkügelchen wieder raus, ja. Und das ist so ziemlich die absurdeste Spielhalle, in der ich je gewesen bin. Da ist es so unglaublich laut, das kannst du dir nicht vorstellen. Das geht weit über das hinaus, was du in einer normalen deutschen Disco an Lautstärkepegel hast, weil diese Automaten unglaublich laut sind und dazu dröhnt da noch extrem, noch viel lautere Musik oben drüber, um das zu übertönen. Und das ist wirklich, das ist so schreibrüllend laut in diesen Dings. Und die Leute sitzen vor diesen Automaten und drücken irgendwelche Knöpfe und sehen total aus wie Roboter, bewegen sich nicht, sitzen auf so Stühlen, haben unter sich riesige Kisten voll mit kleinen Stahlkügelchen. Das ist so ihr Spielvorrat, denn wirklich dann teilweise 4 Kisten und in jeder Kiste sind mit Sicherheit 3000 Kugeln oder sowas. Und dann sitzt man da und schüttet immer mal wieder welche oben rein und unten kommen wieder welche raus oder auch nicht. Und man drückt irgendwelche Knöpfe und du läufst durch diese Gänge. Das sind alles ganz lange Gänge und die Leute sitzen einfach in Reihen. Brüllender Lärm, Blitzlicht, so Blitzlicht zur Musik, ja. Und die flüchten da so durch und gucken sich auch so verwirrt um. Und das ist tatsächlich der erste Eindruck, wenn du da reingehst. Also ich hätte es gerne fotografiert, aber man darf in diesen Pachinkos nicht fotografieren. Ist wohl die einzige erlaubte Form von Glücksspiel in Japan, weil Glücksspiel ist an sich verboten. Du darfst da nicht um Geld spielen oder irgendwie Geld gewinnen, aber du gewinnst dann da irgendwelche bescheuerten Sachpreise. Und es ist wohl so ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich zufällig immer auf der anderen Straßenseite ein Laden befindet, wo du den bescheuerten Sachpreis wieder verkaufen kannst. Und die zahlen dir absolute Mondpreise für diese bescheuerten Figuren, die du da gewinnst. Ja? Also eigentlich spielen die um Geld, ist nur so getrennter Handel. Also auf der anderen Straßenseite gibt es dann jemanden, der seltsamerweise komische Stofffiguren für absurdes Geld kauft. Ja. Das ist so, da muss, wenn man da reingeht, das ist eine total andere Welt. Und da flüchten die so durch in dieser einen Szene und rennen da durch und schauen sich auch so verwirrt um. Wahrscheinlich zum Teil nach ihren Verfolgern und zum anderen Teil nach, wo sind wir hier eigentlich?
Was ist das denn?
Ja.
Also ich finde halt bei dem Film, es ist so, dass einerseits wir ja so viele kleine Sachen haben, die so auch absurd sind oder lustig dann auch, eben so gerade Dinge, die er erlebt, wenn er in diese Fernsehsendung geht oder keine Ahnung,
bei dem
so kleine Sachen, die sind halt wirklich, die sind natürlich absurd und dann natürlich hat der Film eben dann gleichzeitig aus diesem Isoliertsein ergibt sich dann so eine Melancholie und trotzdem gewinnt der Film selbst der Melancholie noch so was Lustiges auch ab. Also ich finde, dass der Film atmosphärisch sehr gut ist, weil er sofort, also weil er sowohl eben dieses Gefühl von, du bist da an einem Ort, eben wie du sagst, totale Reizüberflutung und eigentlich bist du überfordert und bist sowieso auch nicht in der Verfassung, in der du jetzt da wahnsinnig in der Lage wärst, alles aufzunehmen und so. Und das, finde ich, fängt er sehr gut ein und gleichzeitig aber eben fängt er für uns als Zuschauer genau auch diese Erfahrung ein, eben mit allen möglichen Details konfrontiert zu werden, die wir zum Teil lustig finden, zum Teil einfach nicht verstehen, die uns eben irgendwas zwischen zum Verzweiflung bringen und amüsieren und sowas. Und das macht er schon sehr gut. Also ich finde, der Film Nicht umsonst war das ja dann doch für Sofia Coppola der große Durchbruch und Scarlett Johansson, die man vorher als Kinderschauspielerin kannte und so, war ab da natürlich absolute A-Liga, was Hauptdarstellerin in Hollywood anging. Und ja, also in der Hinsicht sehr erfolgreicher Film zu Recht, würde ich sagen.
Die lustigen Szenen sind halt einfach auch echt großartig. Also ja, in dem diesem, kannst du dich an diesen Whisky-Dreh, Whisky-Commercial erinnern?
Ja. Redet 20 Sekunden auf ihn ein. Sie sollten den Kopf ein bisschen weiter rechts nehmen. Sie, das er ist möchte alles, was er gesagt
hat. Er möchte, dass Sie in die Kamera gucken. Ich habe im Internet eine Übersetzung gelesen, was er wirklich gesagt hat.
Das gibt's
ja. Ja, das ist ja irgendwer, der wirklich Japanisch kann, hat das mal übersetzt und er redet im Wesentlichen den, auf ihn ein. Mit welcher Inbrunst und Leidenschaft
er... Ja, das sagt er, die ja auch. With intensity,
sagt er. Ja, ja, das sagt sie, auf seine Nachfrage. Aber auch erst, als er den ersten Take versaut hat, da sagt sie das dann erst zu ihm. Und müsste den Whisky anschauen und wie der und der Schauspieler damals mit Inbrunst das angucken. Und also es gibt nichts Wichtigeres jetzt, als dass Suntory-Time ist, ja. Und dann erklärt er noch alles Mögliche und meckert ihn ja an und irgendwie scheint er in Hektik zu sein. Er redet irgendwie 2, 3, 4 Mal davon, dass er keine Zeit hat, was auch irgendwie so ein bisschen komisch ist, aber jedenfalls die Übersetzung dann, sie soll in die Kamera gucken.
Ja, da ist ihm die Prostituierte aufs Zimmer geschickt.
Das ist ja so die beste Szene von allen.
Also, ich auch dachte, okay, das ist halt schon so, das ist schon einfach gut. Also das ist ein sehr, sehr gut geschriebener Film, der auch gut inszeniert ist.
Fand ich noch besser, wie die in der Oper in dem Krankenhaus voll quatscht.
Ja.
Hast du darauf geachtet? Da sitzen im Hintergrund zwei Leute, die lachen sich kaputt darüber.
Ja, die zwei Damen. Schau doch einmal zu denen nach hinten. Ja. Die scheinen ja wohl mitzukriegen, was der Opa da quatscht.
Da auch mit meiner Lieblingsszene wegen dem puscheligen, runden Viech, was er
das ist.
Das ist ja wundervoll. Also das ist wirklich
wie sie wieder rauskommt und er sitzt, dann hat dieses Viech auf dem Schoß. Das ist ein Bild für die Götter.
Also, schon sehr schön.
Ja, toller Film.
Ja.
Wie alt ist der? Wie
2002. Jahren?
Oh Gott, die Zeit vergeht so schnell. 10 Jahre.
Meine 2002.
Verdammt.
Echt, 10 Jahre, stimmt. Gott, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, 10 Jahre hätte ich gedacht, naja, ist doch noch nicht so lange her.
Oh Mann. Oh mein Gott.
Ja. 2002. Oh Gott.
Tja.
Ja. Und was hat er ihr am Schluss ins Ohr geflüstert?
Keine Ahnung.
Tja. Das ist so schön.
Ja.
Da habe ich mich den ganzen Film drauf schon gefreut. Was? Dass diese Schlussszene kommt.
Achso, jetzt wieder.
Jetzt, wo du das zweite Mal gesehen hast, okay.
Damals, das ist natürlich okay für mich nicht, aber für euch alle anderen ist es nach heutigem Technikstand lächerlich. Aber damals hat mich sein Handy-Klingelton so unglaublich geflasht, als er da in der Badewanne liegt und dann klingelt sein Handy und es ist irgendwie so polyphones, was auch immer. Und ich so, wow, was ist das? Und noch nach heutigem meinem Stand, was mein Handy angeht, ist das immer noch höchst beeindruckend.
Ich muss sagen, dass mich an dieser Szene auch sein Handy-Klingelton zumindest hat aufmerken lassen, aber nur, weil ich an der Stelle dachte, dass die Tonmischung scheiße ist. Weil in dem Augenblick, wo das Handy klingelte, wir müssen hier gerade mal Getränke auffüllen, in dem Augenblick, wo das Handy klingelte, hatte ich das Gefühl, dass der Ton so gemischt ist, als ob das Telefon im Nachbarraum klingelt, so mit Hall und so und irgendwie weit weg von ihm. Und dann greift er neben sein Ohr und nimmt sein Handy neben sich von der Badewanne und dachte ich mir, nee, das klang nicht so, als ob es neben mir liegt, das kann so nicht sein. Und da war die Tonmischung für meine Begriffe falsch. Das ist das Einzige, warum ich die Szene und den Klingelton jetzt auch noch im Kopf
habe. Schön, wie ihr die Szenen wahrnehmt. Mhm.
So, und jetzt singen wir noch den James Bond Song, den Anna Faris in der Bar singt.
Boah, das ist so schlecht, wie der singt.
Das ist aber eine schöne Szene, wie die beiden sich angrinsen, so nach unten schauen und möglichst schnell aus dieser Lobby raus wollen, damit das aufhört. Das ist echt toll.
Also ich finde eben, dass der Film in sehr vielen so kleinen Momenten, auch wie natürlich Anna Faris da in der Bar, wo ich dieses Rummache, bevor sie dann singt oder zwischen dem Singen und so, das ist sehr wahr, das ist einfach sehr gut beobachtet. Und genauso finde ich das bei Scarlett Johansson, wie sie eben zum Beispiel darüber lamentiert, dass sie ja nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll und so, und dass sie dann eben zum Beispiel ihre Füße fotografiert hat, weil sie Fotografin werden wollte und sowas, ja, und dann irgendwie solche künstlerischen Bilder gemacht hat und so. Ich finde, dass der Film bei solchen Sachen sehr viel Wahrheit darüber hat, wie bestimmte Menschen eben versuchen, sich zu verhalten oder eben Leben Sinn zu geben oder sowas.
Also wahrscheinlich hat Sophie Coppola früher auch ihre Füße gefilmt.
Einfach mal bei Instagram reinschauen, was die Leute da
so für
Fotos online stellen. Da ist eine Menge Füße drin.
Ja?
Ja.
Und ich glaube, vielleicht war ich da deswegen auch so geprägt, als zum Beispiel sie dann in diesem Garten da rumläuft und so. Da muss ich sagen, war für mich die Assoziation, ist es nicht manchmal auch so, wenn man was sieht, was jetzt besonders schön sein soll, einen besonders beeindrucken soll, dann ist es so, als ob man vor sich selbst Schauspieler in einem Film wäre, wo man sagt, oh, schön, 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 ja. Auch dann, wenn einen das gar nicht erreicht. Also das finde ich, ist bei Reisen ja manchmal so, dass man auf was reagiert, fast aus so einem Pflichtbewusstsein heraus, was ist die passende Emotion zu diesem Schauspiel, was mir hier geboten wird.
Ja, und man fotografiert es dann,
genau.
Um dann zu Hause später mit dem Foto zu sehen, jetzt, wenn die Reizüberflutung wieder weg ist,
genau,
und so ein bisschen, dann schaut man dieses Bild und denkt sich, ja, es war so schön, hatte ich es vor Ort gar nicht gesehen, aber jetzt auf dem Bild ist ja noch viel besser. Ja.
Naja. Ja. Tja, und wie hast du es geschafft, den Film bisher nicht gesehen zu haben?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Damals, als der ins Kino kam, hatten wir, glaube ich, irgendwie es verpasst, da reinzugehen. Du hast mich, glaube ich, irgendwie bequatscht, dass ich da mitkommen soll, aber irgendwie hat es nicht gepasst.
Und sei es.
Und dann habe ich ihn verpasst. Keine Ahnung, wie das halt so passiert. Aber ich fand es ganz nett, ihn jetzt zu gucken und so.
Ja. Ich erzähle an der Stelle, habe ich, glaube ich, auch schon mal im Sneakpot erzählt, dass ich den mal meiner Mutter und ihrer Schwester ausgeliehen habe. Wir wollen mal zusammen einen Videofilm schauen. Machen die sonst nie, also gucken gar nicht. Das war wahrscheinlich auch das Problem dann hinterher. Und da habe ich gemeint, hier, lass uns scheißen, total toller Film. Haben den angeguckt und am nächsten Tag so, ja, und die fanden, ich glaube, wir haben den nicht verstanden. Ja, gut, vielleicht schaut ihr zu wenig Filme. Also
ich habe nicht, ich, wie gesagt, schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe so eine Erinnerung, dass ich ihn ein bisschen zu süß fand, so. Also, dass er mir ein bisschen zu niedlich war, so. Aber ich fand schon, dass er sehr gut geschrieben ist, ein guter
niedlich
Film
ist. Niedlich ist das Wichtigste in Japan überhaupt.
Ja, aber deswegen muss ja ein Film über Japan nicht niedlich sein. Also, und ich finde schon, dass er auch sehr süß ist. So.
Findest du nicht, dass Bobs neue Frisur auch niedlich ist, ein bisschen?
Ich habe eine Frisur. Ist das eine neue Frisur? Nein, im Gegenteil, es ist überhaupt keine Frisur mehr. Das dringt zum Friseur.
Gestern, als ich auf dieser Schirn-Veranstaltung war, habe ich dann irgendwann gesehen, dass so drei Reihen hinter mir mein Friseur in der Menge stand und sofort gedacht, so, oh Gott. Habe ich mich dann versteckt, weil ich dachte, wenn der mich sieht, wie ich hier rumlaufe.
Ja.
Ja.
Das ist blöd, wenn man unfrisiert seinem Friseur begegnet.
Ja, und vor allem mein Friseur ist ja so ein szeniger, cooler Typ. Ja. Weil der ist schon verdammt stylisch, sah auch gestern wieder fantastisch aus, muss man wirklich sagen. Tja, da bin ich mal schnell.
Mein Friseur hat auch so eine Frisur. So eine.
Ja, ich glaube, das müssen die alle haben.
Nee, also mein Friseur hat gar nicht so eine Frisur, ist insgesamt sehr stylisch. Also der trägt zum Beispiel auch, der hat so einen ganz stilisierten, bisschen Rock'n'Roll inspirierten Kleidungsstil. Zum Beispiel trägt er manchmal solche karierten Anzüge. Ganz cool. Krasse. Aber das kann er echt tragen. Er ist sehr groß, sehr schlank und sieht sehr gut aus und hat dann irgendwie so ein bisschen abgefahrenen, Rock'n'Roll angehauchten Stil. Ist schon ganz cool. Ja, da hat man immer so das Gefühl, man muss sich schon stylen, wenn man zum Friseur geht.
Genau, da wird schon was von einem erwartet. Wenn man
zwei Stunden für die Haare.
Zwei Stunden für die Haare, dann hingehen und sagen, erstmal waschen.
Genau. Ja.
Ja, sehr gut.
Super Friseur. So.
Da musst du mir die Adresse, ich brauche auch, vergiss es.
Mein Friseur arbeitet nebenher als Gogo-Tänzer.
Wirklich? Oh Gott, ist ja beunruhigend.
Nee, finde ich jetzt eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen.
Bei den Terrorschwestern.
Oh mein Gott,
wirklich? Die Terrorschwestern? Was sind denn die Terrorschwestern?
Sind die Terrorschwestern? Wie lange lebst du denn in Frankfurt?
Entschuldige, nee.
Okay.
Was sind die Terrorschwestern? Klärt mich auf.
Das ist so eine ganz bekannte Chaos- und Gogo-Truppe.
Mhm. Ist lustig, wenn wir beide dann über Tanzen unterhalten. Ist ja dann immer so ein Thema, aber es ist halt so ganz unterschiedlich. Nee, trainieren machen wir halt nie, wir gehen tanzen. So, ja, gut. Wir trainieren mehr, als dass wir dann.
Du meinst, der übt öffentlich. Nicht zu Hause seine sternförmige Choreografie?
Ich glaube schon. Das macht er manchmal im Laden. Mit der Schere in der Hand.
Das ist aber unruhig.
Auf deinem Kopf.
Auf meinem Kopf, ja.
Gut, was gibt die
Themenliste? Ich habe dir unsere neue Choreo in den Kopf geschnitten.
Was gibt denn die Themenliste noch her, Herr Themenlistenverwaltungsoffizier?
Das Licht ist gerade aus. Die Claudia ist jetzt dran.
Ich bin dran.
Die hat einen Film.
Genau, ich habe einen Film gesehen,
über New York.
Der mir sehr empfohlen wurde von Filmraterei-Kollegen. Ich bin ja auf Facebook in so einer Filmrater-Gruppe, wo wo dir immer Bilder aus Filmen gezeigt werden und dann musst du erraten, was das ist. Und das sind ziemliche Filmcracks, die kennen sich echt aus.
Ich gucke immer manchmal auf diese Bilder, wo du irgendwie kommentierst, ich habe noch nicht eins davon
rausgekommen. Ist schon krass. Also es ist eben so, ist dann auch immer so, okay, wenn nichts erkannt wird, dann werden Fragen gestellt und so. Aber es ist schon so, viele von denen, die in dieser Gruppe sind, sind jetzt auch solche Experten, die sind ein bisschen älter als wir und die sind dann so Experten von irgendwie lustigem Trash-Kino der 70er und 80er und sowas. Okay, da kann ich nicht mit. Aber häufig ist es eben auch so, dass du dann, ja, ist immer so, wenn du bei sowas so teilnimmst, dann stellst du nach einer Weile so fest, wer vielleicht so ein bisschen so einen Geschmack hat wie du. Und dann ist es ein sehr wertvoller Input, weil du von den Leuten eben eigentlich immer Empfehlungen bekommst, die sehr gut funktionieren. Und so war das mit diesem Film.
Hat so mir ist jemand das Sinn, der Sinn hinter diesem Podcast hier.
Das zum Beispiel ja. Auch, ja. Und jetzt bei diesem Film, der mir empfohlen wurde, Synecdoche New York, hätte mir eigentlich schon vorher unterkommen können sowieso, weil das Regiedebüt von Charlie Kaufman ist. Und Charlie Kaufman hat ja die Drehbücher unter anderem von den zwei Spike Jones Filmen Adaptation oder Adaption im Deutschen und Being John Malkovich geschrieben. Und auch zum Beispiel das Drehbuch von Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Was ja dein Lieblingsfilm
ist. Was einer meiner Lieblingsfilme ist. Oder ich glaube auch von Human Nature, also arbeitet auch gerne mal mit Michel Gondry zusammen. So, und der hat jetzt eben in Synecdoche New York, ich glaube sein erster Film, wo er Regie führt und Drehbuch geschrieben hat. Und es spielen auch wieder Schauspieler mit, die häufiger in Charlie Kaufman assoziierten Film mitspielen, zum Beispiel Catherine Keener, es spielt Philip Seymour Hoffman die Hauptrolle, dann spielt Michelle Williams mit, Samantha Morton und noch so alle möglichen Leute, eigentlich eine ganze Menge Schauspieler, die ich ganz gut finde. So, und ist so, in dem Film geht es, also Philip Seymour Hoffman spielt einen Theaterregisseur und selbst auch in Dramenautor, wobei letzteres nicht ganz so erfolgreich bisher, der in irgendeinem New Yorker Vorort lebt. Seine Gattin Catherine Keener ist eine Künstlerin, die gerade so, also deren Karriere anscheinend gerade auch so etwas ins wie nennt man das? Ins
Wanken. Sich ins Aus manövriert?
Nee, umgekehrt. Gerade so
durchstartet.
It takes off.
Ja, also, durchstartet. Genau.
Die Ehe läuft nicht so. Er hat eine Tochter. Irgendwie niemand so richtig interessiert sich so richtig dafür, was er macht. Seine Arbeit ist auch nicht so befriedigend. Er fühlt sich etwas hingezogen zu einer Dame, die im Foyer des Theaters sitzt, das gespielt von Samantha Morton. Und dann kriegt er noch eine eigenartige Krankheit. Das ist nicht so ganz klar, was das wohl sein sollte. Die setzt bestimmte Körperfunktionen außer Funktion, also irgendwie alles mögliche funktioniert nicht so ganz. Und er denkt, er muss sterben und was auch immer. Was allerdings, okay, das ist ja jetzt erstmal so die Geschichte. Es ist so ein bisschen so intellektuellen Malaise. Es ist ein bisschen wie Woody Allen, nur viel depressiver. Nur der ganze Film arbeitet halt ganz stark mit so, ja, surrealen Bildern, oder es gibt eben so die Übergänge zwischen dem, was wirklich ist und was auch nicht und was auch immer ist, sind nicht so definiert, auch die Zeitebenen sind verschwimmen so. Seine Frau verlässt ihn und geht nach Berlin, nimmt das Kind mit. Kriegt dann Gelder für ein neues Projekt und will jetzt ein ganz fantastisches Theaterstück erarbeiten. Und letztendlich läuft das dann darauf hinaus, dass es so ein Monsterprojekt wird, wo er in einem irgendeiner alten Halle oder sowas eine Art, naja, so ein bisschen so wie eine Version der wirklichen Welt nachbaut. Auch mit quasi Schauspielern, die jetzt dann andere, ihn zum Beispiel selbst auch darstellen, sein eigenes Leben. Und die werden dann alle dort abgebildet. Aber da werden dann eben auch die Grenzen zwischen dem, was wirklich er ist und so, und dem, was in seinem Stück stattfindet, werden eben immer unklarer. Und letztendlich ist es dann einfach so, dass dieses Theaterstück und dieses ganze Gefüge dort wächst und sich ausbreitet über Jahrzehnte hinweg eigentlich.
Oh Gott.
Und das verfolgen wir eben so.
Das klingt ja jetzt schon total kompliziert.
Also, und ich meine, das passt alles zu Charlie Kaufman, ja. Ich meine, Charlie Kaufman schreibt häufig so, das sind alles häufig so versponnene Sachen, auch mit eben so verschiedenen Ebenen, die sich so ineinander verstricken. Und dieser leicht depressive oder in diesem Fall ziemlich depressive Protagonist, das ist schon auch, das gibt's häufiger bei Charlie Kaufman. Allerdings finde ich, dass das bei den Filmen, die eben dann von anderen umgesetzt werden, besser strukturiert ist, weniger so sich im kompletten, in diesem kompletten surrealen Jammer ausbreitet. Also mich hat der Film...
Also es ist im Grunde, das klingt so, als hättest du dazu die gleiche Meinung wie zu David Lynch-Filmen. So.
Gut, ich finde, ein ganz wesentlicher Unterschied zu David Lynch ist, bei David Lynch ist es so, dass ich... David Lynch ist auf keinen Fall so stark in Richtung Komödie produziert, das ist ja hier schon der Fall. Also ach, diese so. Filme sind schon, sollen ja lustig sein. Ja, und es wird auch
das
immer.
Das habe ich aus deiner Erzählung. Nee,
aber ich meine, naja, komm, aber wenn die Referenzen Being John Malkovich oder so, ja, okay. Das sind ja Komödien. Ja. Ja. Also und Adaptation ist auch zum Teil sehr lustig. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist auch eine Komödie. Also das Gebiet von Charlie Kaufman ist schon die Komödie eben. Im Zweifelsfall auch mit depressiven Protagonisten und allen möglichen schrecklichen Dingen, aber es gibt schon diesen humoristischen Unterton im Idealfall. Also ich finde das hier unheimlich ermüdend und mich interessiert das dann auch nicht genug und ich verstehe auch nicht, also dieser depressive Protagonist, mir tut der nicht besonders leid, er ist unsympathisch, ich folge dem da einfach nicht und mich hat das dann eher angeödet und genervt. Also ich habe es nicht besonders gerne gesehen.
Hat also die Filmraterei Empfehlung, die sonst so gut trifft, mal voll daneben gegriffen? Ja, in dem Fall.
Also ich bin mal gespannt, was da Hörer zu sagen. Könnte mir vorstellen, dass es Hörer gibt, die sagen, es ist ein ganz fantastischer Film. Bestimmt. Mir war er einfach zu viel, im Prinzip vielleicht dann auch zu viel Konzept und zu wenig Geschichte erzählt. Also was der Stefan ja vorhin schon mal... Stefan hat ja vorhin schon mal gesagt, vorausgesagt, dass wir uns hier noch mit literarischen Stilmitteln beschäftigen werden. Ist eben der Titel, Synecdoche, ist eben ein literarisches Stilmittel. Soll ich jetzt nochmal erklären, was das ist? Oder lass
es. Wir wissen es jetzt, die Hörer wissen es nicht.
Also gut, ich erkläre es nochmal kurz. Es gibt erstmal ja die Unterscheidung Metapher und Metonymie.
Ganz kurz. Metonymie. Wir schalten jetzt rüber zum Literaturpodcast mit Claudia.
Genau. Also wir haben die Unterscheidung Metapher und Metonym. Metapher ist was ja noch relativ gebräuchlich ist. Im Prinzip einfach ein Vergleich, der ohne das Wort wie auskommt, also ein impliziter Vergleich. Also wenn ich vorhin, was habe ich vorhin als Beispiel gehabt?
Das war noch nicht auf dem Band.
Love, ich versuche mich zu erinnern, Love is a Rose oder sowas, ja? Ja. Okay, dann mit sagen wir natürlich nicht, es ist eine Rose, aber es ist wie eine Rose, ja? Also meinetwegen dann alles, was da jetzt an Adjektiven da noch dranhängen würde. Ein Metonym arbeitet anders, nämlich, dass ich eins für das andere ersetze. Also ich sage eine Sache, meine damit aber tatsächlich was anderes. Also es gibt eine
implizite...
Ich bräuchte ein anderes Beispiel. Es gibt eine implizite Verbindung, die aber nicht durch einen Vergleich hergestellt ist. Also zum Beispiel, wenn ich sage, das Weiße Haus kommentierte diesen Vorfall, dann ist das ein Metonym, weil eben das Weiße Haus steht für etwas, was damit verbunden ist. Aber nicht in Form eines Vergleiches, sondern in Form einer inneren Verbindung. Also ich meine mit weiß das Weiße Haus natürlich nicht das Haus, sondern das, was
das
die Leute...
Das ist sehr lustig, ich habe mir gerade so
Leute,
vorstellen.
Die Leute, die im Weißen Haus sind. Und jetzt die Synecdoche ist eine spezielle Form des Metonyms, und zwar eine Form des Metonyms, wo entweder das, was ich nehme, um das andere zu beschreiben, ein kleiner Teil des größeren Ganzen ist, um das es mir eigentlich geht, oder umgekehrt. Also umgekehrt wäre zum Beispiel, wenn ich sage, Deutschland spielt gegen Frankreich, dann, das wäre eine Synecdoche, weil natürlich ich das deutsche Nationalteam nehme und meine und das französische Nationalteam und beide sind natürlich Teile des großen Ganzen, aber nicht das Ganze als solches. Also das ist das Konzept und ich meine, das sehen wir im Film auch, okay, quasi diese Welt, die er dann baut, ist ein kleiner Teil der tatsächlichen Welt und in gewisser Weise meint sie die ganze Welt oder seine Welt oder was auch immer. Und mir ist das alles irgendwie zu viel Konzept, zu viel, ja, dann auch zu viel,
schön vergeistigt,
zu viel Verwirrung. Also ehrlich gesagt, für mich ist es ein bisschen so, dass er die Verantwortung abgibt, wirklich eine Geschichte zu erzählen. Okay, er zeigt eine Person und wir sehen, was dieser Person vielleicht passiert oder vielleicht auch nicht. Das wissen wir manchmal auch nicht so ganz genau. Aber also mir ist das zu viel. Also ich möchte gerne doch auch, ich verlange von dem, der mir eine Geschichte erzählt, dass er sich bereit erklärt, eine gewisse Struktur der Geschichte zu geben. Und wenn er es nicht tut, dann sollte er sehr gute Gründe haben, warum das nicht der Fall ist.
Überleg dir halt mal, was du sagen willst.
Genau, also deswegen, ich mochte den Film nicht. Ich würde ihm 5 Punkte geben. Was in Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich eine Ansammlung von Schauspielern ist, die ich sehr mag, ganz schön niedrig ist. Also deswegen von mir.
Das lohnt sich ja eigentlich noch nicht mal dann nur um diese Schauspieler mal wieder zu sehen.
Also ich würde das so nicht sagen. Ich meine, ich glaube, das liegt wirklich daran, wie viel von dieser bewussten Verwirrung und sowas du ertragen kannst. Ich glaube, das ist wirklich Geschmackssache. Und ich kann mir gut vorstellen, dass andere Leute, deren Filmgeschmack ich sehr respektiere, den Film eben sehr mögen. Und sagen, mir ist das nicht zu viel, aber ich möchte gerne eher eine Geschichte erzählt bekommen. Auch dieses, dass eben irgendwie der keine Ahnung, New Yorker Intellektuelle in seinem Gram und so, dass das an sich schon so ein filmfüllendes Motiv ist, das ist für mich nicht so. Und das sehen natürlich andere. Also zum Beispiel, ich bin ja auch von Woody Allen auch dann der größte Fan, wenn er möglichst wenig präsent in seinen Filmen ist, weil ich auch diese Figur auch bei ihm nicht besonders schätze. Also, ja. Und das sehen ja bestimmt andere Leute anders. So gesehen sind meine 5 Punkte heißen nicht, keiner soll sich das anschauen, aber man sollte...
Das ist deine persönliche Meinung, darum geht's ja im Endeffekt.
Klar, aber ich meine, manchmal ist es ja schon so, dass du, wenn du 5 Punkte gibst, sagst, okay, ist eigentlich ziemlicher Mist. Hier ist so... Ich mag ihn nicht besonders. Und vielleicht Leute, die eine größere Toleranz haben, was sowas angeht, finden ihn trotzdem toll.
Liebe Hörer, habt ihr den Film gesehen?
Ja, würde mich sehr interessieren, ob es Fans gibt. Ist von 2008, der Film.
Okay.
Ja.
Solche Filme in der Sneak wäre eigentlich auch mal lustig.
Boah, ich glaube, der wäre ein bisschen verzweifelt. Also.
Das ist gerade Woody Allen gesagt.
Ja.
Woody Allen war nicht in dem Film, von dem du gesprochen hast. Woody Allen war auch nicht bei den Oscars. Was für eine Wahnsinnsüberleitung. Obwohl der nominiert war.
Es waren noch eine Menge Leute nicht bei den Oscars.
Wir auch nicht, oder?
Und du und ich. Und ihr wahrscheinlich
auch. Wir waren immerhin am Fernsehen dabei.
Ja. Aber nicht live.
Im Chapter 11 Theater in Los Angeles.
Im Your Name Here
Theater. Ja, Your Name Here Theater. Es war.
Ist eigentlich nicht lustig.
Doch, ich fand das sehr lustig.
Billy Crystal hat ja so darüber rumgewitzelt, dass jetzt, wo Kodak ja pleite ist, das ja nicht mehr Kodak Theater heißt, weil das wurde als erstes natürlich eingespart, was sie dafür gezahlt haben. Deswegen sind dann unterschiedliche Variationen des zukünftigen oder derzeitigen Namens des Theaters wurden dann immer wieder.
Ja, und er begrüßt dann, als er rauskam, herzlich willkommen im Chapter 11 Theater. Das ist so die. Der Gesetzestext, der Insolvenzen regelt. Also.
Ah. Ja,
das fand ich sehr unterhaltsam. Wie fandst du seine Moderation durch den Abend?
Also ich finde schon, das kann er eben einfach. Das hat er schon oft gut gemacht und auch ich fand es auch diesmal
mehr so. Vielleicht zum 9. Mal oder so.
Ja? Ja, allerdings, ich finde schon, dass er ganz schön gebotoxt aussah.
Also sieht nicht.
Also
nicht
immer dann, wenn er gegrinst hat, hat man so gesehen, dass quasi der Wangenbereich seines Gesichts sich da nicht so drumherum geformt hat, sondern sich so nach oben verschoben hat.
Ja.
Und das, finde ich, sah schon ein bisschen beunruhigend aus.
Kann er... Mienenspiel funktioniert trotzdem noch irgendwie. Ja. Also hast du immer so, dann macht er so einen Gag, dann wartet er so einen kurzen Augenblick, bis der beim Publikum sich setzt, ja, und dann fängt er an, sich über seinen eigenen Gag nochmal so ein bisschen betont gespielt zu amüsieren. Und da funktioniert das Mienenspiel schon und dadurch wird der Gag dann auch erst richtig lustig. Und da habe ich mich mal gefragt, in den Großaufnahmen mal nicht zu sehen, ob die ihn irgendwo auf eine Video-Wall oder so gemacht haben, weil ich finde, im Fernsehen funktioniert das hervorragend, aber mich manchmal gefragt, ob die Leute unten das überhaupt sehen konnten. Man muss dann wohl, ja. Ja, und dieser...
Ist der eigentlich, hat der auch einen Teleprompter? Die anderen haben doch irgendwie, die anderen reden doch alle immer so ganz starr, wenn sie in die Kamera gucken und dann die Sachen vorlesen.
Klar, der hat auch einen Teleprompter.
Mit Sicherheit. Ja. Aber er hat das gut gemacht, du merkst es ihm nicht an.
Okay.
Nee, er ist halt...
Ich finde, er redet...
Voll Profi.
Er ist halt also ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen, aber bei ihm wirkt es immer so, als würde er so mehr so Stand-up-mäßig wie jetzt Harald Schmidt oder so, die einfach nur Karten hingehalten kriegen, wo quasi die Pointe draufsteht oder der Gag, die Hinleitung. Und er würde das dann freestylen.
Ja, das kann ja beim
das kannst du beim Teleprompter auch machen.
Ich ziehe die Frage zurück.
Wir tun so, als hätten wir sie
gehört. Das hat er ja auch einmal gemacht, oder? Er hat gesagt, I take this back, und dann hat er so rückwärts so.
Ja, genau. Ist auch so ein Stück rückwärts gelaufen und dann nochmal gekommen und hat es nochmal
Also ich fand ihn schon sehr gut. Also dieses
aber sehr gesittet so. Also
ja,
er hat niemandem auf die Füße getreten.
Gut, aber die Oscar-Verleihung ist halt auch ein bisschen so. Ich meine, das darf man jetzt nicht vergleichen mit den Globes oder sowas. Die Oscar-Verleihung ist halt, was die Präsentation angeht, eigentlich traditionell schon so eine etwas gediegenere Sache. Und also ich.
Wie fandst du diesen Einspielfilm am Anfang, wo alle möglichen.
Fand ich schon ziemlich
sehr schön. Wo Billy Crystal die im Koma liegende Frau von George Clooney spielt aus den Descendants. Und dann küsst George Clooney Billy Crystal auch noch. Und es gab dann später noch eine Szene, wo Billy Crystal von der Bühne runter die Gedanken von verschiedenen Leuten gelesen hat. So, die wurden dann in Großaufnahme gezeigt, die da irgendwo im Publikum sitzen, und er hat die angeschaut und hat dann eben so natürlich total ungeskriptet vorhergesagt, was die jetzt denken. Und bei George Clooney war es dann auch irgendwie irgendwas mit dem Kuss. Ich krieg den Gag nicht mehr hin, weißt
irgendwie,
du noch?
Irgendwie, er dachte, das wird zwischen uns bleiben. Oder
ja,
so.
Genau.
Das wird nicht öffentlich geworden.
Also. Genau. Ja.
Ja.
Und Nick Nolte dann auch. Nick Noltes Gedanken. Nick Nolte hat auch eine ganz komische Art zu klatschen. Also man kann das jetzt nicht sehen, aber er haut so betont grob schlecht die Hände aneinander. Ein paar Mal so in so Aufnahmen, wenn irgendwelche Gags gezeigt werden, dann geht ja die Kamera immer mal so ins Publikum, und wenn du Nick Nolte klatschen siehst, hast du das Gefühl, erstens ist er brutal gelangweilt und möchte nach Hause, und zweitens ist es ihm so egal, dass er so betont dämlich.
Und der Hund, if I had it, I'd lick it. If I had it, I'd lick it. Der Hund aus The Artist. Was er sich gedacht hat.
Der Hund war auch mit auf der Bühne.
Ja, stimmt.
Und das fand ich erstaunlich, wie ruhig der geblieben ist. So.
Ja, der war trainiert.
Der war gut trainiert.
Ja, also ich fand schon, für mich war das ein bisschen ungewöhnlich, Oscar-Verleihung, weil normalerweise versuche ich natürlich auch, so viele wie möglich von den Filmen vorher zu sehen, und diesmal hatte ich wirklich praktisch nichts gesehen.
Ich auch.
Da ja auch zusätzlich Lars von Trier mal wieder gesnappt wurde und Melancholia nicht mal eine einzige irgendwie Ausstellung, Gott weiß was, Oscar-Nominierung bekommen hat, und auch ein paar andere von den Filmen, von denen ich eigentlich gedacht hatte, dass sie irgendwie dort stattfinden, also zum Beispiel Carnage zum Beispiel hat ja auch überhaupt nichts bekommen, ne? Und deswegen war ich wirklich, also hatte ich außer The Help praktisch nichts gesehen.
Aber The Help ist doch für dich angenehm durchgefallen, oder?
Ja, finde ich total okay. Also
einen Oscar oder so haben sie, glaube ich.
Ja, alles vertretbar. Ja. Das finde ich vertretbar, aber ansonsten...
Ansonsten hat der Artist vermutlich zu Recht, das musst du beurteilen, abgeräumt.
Also ich habe die anderen alles. Jetzt nicht alle gesehen, aber... Ich fand den auch so, da habe ich ja schon mehrfach, glaube ich, hier drüber
gesprochen.
Der Marc hat mir erzählt, dass die Partnerstadt von seinem Arbeitgeber, Bad Soden am Taunus, die Partnerstadt in Frankreich, Rueil-Malmaison, ist ja die Heimatstadt von dem Hauptdarsteller von The Artist.
Oh.
Und die sind halt jetzt, die haben jetzt schon die ganze Zeit, die sind natürlich, da er natürlich der Kulturchef von Bad Soden, sie kriegen jetzt die ganze Zeit irgendwelche Infoschreiben, wo eben Rueil-Malmaison sich selbst feiert. Und
ein Sohn der Stadt.
Ihre grandiose Leistung.
Aber hier
die ganze Abräumung von der Artist hat dann Seth Rogen bei den Independent Spirit Awards auch kommentiert in seiner Rede und meinte, er dachte eigentlich, dass wir den Foreign Film Award genau dafür eingeführt hätten, dass die uns nicht ständig alle Oscars wegnehmen. Wir können einfach nicht mit denen mithalten. Wir sind zu happy in Amerika.
Was ja eben ziemlich lustig war eben, dass sie ja die ganzen wichtigen Oscars gewonnen haben. Und vorher die meisten von diesen kleineren hat ja der Film von Martin Scorsese gewonnen.
Ja, hat alles abgeräumt.
Und das fand ich schon ziemlich lustig. Habe ich mir nämlich vorher auch schon gedacht, so Mann, oh Mann. Also so oft wie dem wird hier wirklich niemandem gedankt. Und dann haben wir ja später auch noch Rose Byrne, die andere von Bright Bridesmaids haben doch dann auch dieses Trinkspiel simuliert. Ja, genau. Sie, als sie ihre Laudatio, als sie dann kamen, haben sie eben, hat dann irgendjemand aus dem Publikum, hat halt Martin Scorsese gerufen, dann haben sie so aus dem, aus ihrem Ausschnitt haben sie dann so ein kleines Schnapsfläschchen
nur
so, Martin Scorsese, und dann.
Ja, so einen kleinen Wodka, und nur die Dicke hat es aus dem Ausschnitt geholt, die andere hat es in der Handtasche.
Ah, okay.
Und dann haben sie sofort gesoffen, und dann siehst du Scorsese in Großaufnahme, der völlig verwirrt so, was passiert da gerade?
Also so diese kleinen eingestudierten Witzchen waren wirklich ganz gut, finde ich.
Ja, aber Bridesmaid haben wir doch völlig verrissen, oder?
Ja, ja, furchtbar. Aber
ja.
Der war andauernd nominiert für irgendwas.
Ja, aber das war ja schon bekannt letztes Jahr auch, dass, als wir ihn scheiße fanden, ihn alle möglichen anderen fantastisch fanden. Also ja.
Das war die Einspieler waren.
Ich kann mich erinnern, das war das, wo die so viel gekotzt wurde, oder?
Ja, nicht nur gekotzt.
Ja, und ja, ich glaube.
Oh, jetzt kommt zurück. Das hat doch nicht sein müssen.
Also,
ja. Aber dieser Einspieler war schön, wo sie ihn in der Umkleidekabine abgefangen hat.
Autogeschäft. Ach ja, ich erinnere mich.
Also ich finde, es war eine ganz schöne Sache. Was ich an der Oscarverleihung ja immer mag, ist, wenn man, wenn dann irgendwelche ganz kleinen, irgendwelche Leute für, keine Ahnung, Kostüme oder Make-up oder sowas ihre Oscars
bekommen. Dante Ferretti hat wieder gewonnen.
Und dann eben ihre Rede halten und dann auf so die Top-Stars drauf und dann zum Beispiel Michelle Williams irgendwo Tränen in den Augen hatte, als irgendjemand sich bei seiner Mutter bedankt hat. Also, das finde ich irgendwie auch süß, wenn eben dann so die Hollywood-Stars da sitzen und sich anhören, wie eben weniger bekannte Leute dann da ihre Ansprache halten und dann so vollkommen gerührt sind. Das finde ich ganz
schön. Diese zwei Iren, die den Shortfilm Award gewonnen haben, fand ich sehr knuffig.
Ja, die waren gut.
So Vater und Tochter, Film gemacht mit den Freunden und der Familie mehr oder weniger und dann den Shortfilm Award gewonnen.
Die waren echt sehr süße
Dankesworte gesprochen. Und die von der Help, die ist ja gleich fast in Tränen aufgelöst gewesen. Die hat ja kaum einen Satz rausgebracht. Naja.
Also es war, ich finde es war schon...
Das war lustig.
Ganz
das
netter, kann man gucken, ja.
Wieder
nette
mal schön.
Oscar-Nacht. Ja, auch wenn ich es nicht in der Oscar-Nacht geschaut habe.
Ich auch nicht.
Ja. Da ich mich in der Oscar-Nacht mal wieder zwischen 4 und 5 auf den Weg nach Amsterdam gemacht habe. Ja.
Ja, nee, ich finde, das muss man auch nicht unbedingt live gucken. Also, wozu? Es sei denn, man will.
Ja, es besteht halt die Gefahr, dass man gespoilert ist.
Ja, da muss man halt einfach aufpassen, was man liest und guckt. Also.
Ja, aber das geht ja kaum.
Ich war auch gespoilert, was Meryl Streep anging. Also das hatte mir jemand erzählt.
Das war auch schön, wie sie oben stand und sagte, also ich muss jetzt das und das noch sagen, weil ich weiß, ich werde hier nie wieder oben stehen. Und ich konnte ganz Amerika sagen hören, als mein Name gezogen wurde.
Not her again.
Not her again.
Ja, sehr schön.
Meryl Streep ist schon eine Lady.
Ja. Die hat ihn für Thatcher gekriegt.
Ja.
Ja. Läuft jetzt die nächste Woche, glaube ich, an.
Ja, die Plakate hängen überall in der Stadt.
Ich gehe ja noch drei Monate nicht ins Kino, so gesehen. Ist das nicht relevant für mich?
Ja.
Das ist aber echt krass, das ist wirklich so. Also dadurch, dass ich Montag und Donnerstags eben erst spät wieder nach Hause komme und dann ja an beiden Tagen um 4 Uhr aufstehe, das heißt, den Abend vorher ins Kino zu gehen, ist eigentlich auch keine
im Moment hättest du
Variante. Also und wenn 4 Tage die Woche schon automatisch wegfallen, wo du auf keinen Fall gehen kannst, ich schaffe das einfach nicht. Schaffe nicht, ins Kino zu gehen.
Du hättest diesen Montag in deine geliebte Montagssneak sowieso nicht gehen können, weil in Metropolis die Brandmeldeanlage kaputt ist und deshalb das gesamte Kino geschlossen, schon seit Tagen.
Ja, vor allen Dingen, die haben das so notfallmäßig geschlossen, so. Der Betrieb lief. Und dann waren diese Hansen da.
Die wurden geschlossen.
Genau, ja, dann waren diese komischen.
Gesagt, wir müssen zumachen,
diese Brandverhinderungsleute da. Feuerwehr, ja.
So heißen die, ja.
Und haben dann gesagt, ja, ihr macht jetzt zu, weil Gefahr im Verzug für Leib und Leben und so. Und dann haben die alle Leute rausgeschickt und haben das Kino abgeschlossen. Das ist echt krass.
Ja, wurde nämlich schon erzählt, was sind denn ganz konkret die Punkte, die da bemängelt werden? Also ich denke, gehe fest davon aus, dass wenn es irgendein Kino mal brennt, wird es eine Menge Tote geben. Aber was ist hier speziell?
Keine Ahnung, man weiß keine Details. Die Brandmeldezentrale oder Brandmeldeanlage sei irgendwie defekt und Details hört man nicht.
Okay. Aber die haben schon verspätet geöffnet, als sie damals aufgemacht haben. Deswegen, weil das irgendwas mit der Anlage war. Und die haben so ein Soft-Opening gemacht. Erst 2 Säle, dann 3, dann 4 und so.
Und dann wieder zu.
Na, jetzt haben sie alle wieder zugemacht, in einem Schlag.
Da muss ja aber was Größeres sein, wenn die über Tage zumachen.
Tja, wie auch immer. Ist eines der größten Innenstadtkinos, das wir hier so haben, gell? Was jetzt einfach mal weg ist.
12 also. Säle, oder wie viel haben die? Ja, 12 richtig 12. große Säle.
Ja.
Da sind aber auch noch Restaurants drin.
Und ja, da ist oben noch eine Tanzschule drin, die ist wohl angeblich nicht betroffen und ist weiter geöffnet.
Wie soll denn das gehen? Du fährst mit dem Fahrstuhl durch das Foyer vom Kino.
Und das Restaurant? Das, ja, gut, aber die Restaurants unten, sind die offen, oder?
Das weiß ich nicht. Naja,
also, wir müssen das mal recherchieren.
Also wir sind in einem Kino... Ach, ich meine kein Wort.
Kino-Diaspora.
Du meinst, wir haben unser Kino genommen und sind woanders gegangen?
Ja, wir haben das Kino genommen, in die pinke Bar gestellt und schauen jetzt hier.
Ich dachte,
hier.
Der Kinonotstand oder sowas. Ja, aber Diaspora ist natürlich ein ungleich viel schöneres Wort. Deshalb, das
könnte ja sein, dass das Kino das entsprechend voll ist dann beim nächsten Mal.
Das könnte passieren.
Ja, gut, aber es gibt ja auch weitere Innenstadtkinos. Du kannst ja in die E-Kinos gehen oder sonst irgendwo.
Die E-Kinos sind nicht gestern vorbeigelaufen, wollte wissen, was da läuft. Früher hatten die mal so diese klassische Kinoanzeigetafel, wo oben dann so diese schwarzen Buchstaben immer so eingeklinkt werden. Da muss man halt irgendwie einmal die Woche eine Leiter nehmen und muss raufklettern und muss die neuen Sachen. Mittlerweile kostet sowas offensichtlich zu viel Geld und man hat es abgeschafft. Da hängt jetzt irgendein Plakat von irgendeinem belanglosen Scheiß oben und darunter steht noch in diesen alten schwarzen Lettern vor diesem weißen beleuchteten Hintergrund E-Kinos. Und das ist es, wenn du wissen willst, was da läuft, musst du reinlaufen, Schade. Oder?
Ich das finde ich so schön.
Ich habe am Montag in Amsterdam in der Straße, wo die Uni ist, an der ich lehre, habe ich gesehen, dass dort die Fenster, ich weiß nicht, ob die Fenster dort nicht geöffnet werden, so wie ich das ja aus den USA geschockt kannte, dass man Fenster eigentlich dann häufig auch gar nicht aufmachen kann, weil es ja innen ein zirkulierendes Luftsystem gibt, was auch immer, dass dort die Fenster in dieser Straße auf einen Schlag dann von einem Fensterputzer eben die ganze Straße von außen geputzt wurde und der hatte eben eine wahnsinnig lange Leiter, das sah wirklich beunruhigend aus, hatte von außen immer die Leiter an diese an die Häuser angestellt und ist dann bis ganz nach oben gestiegen und hat dann eben von außen die Fenster geputzt und so. Da dachte ich mir auch so, wow, das ist echt ein krasser Job. Der hatte dann auch so einen Sicherungsgurt an seiner Hose irgendwie, aber soweit ich gesehen habe, hat er sich nicht gesichert, sondern hatte nur den Gurt hinten hängen. Naja.
Oder er sichert sich an der Leiter.
Also genau, die Leiter mit der Leiter langsam also, hält sich irgendwo fest.
Also das sah wirklich, das sah in hohem Maß beunruhigend aus. Und ja, und er hat eben so den ganzen Straßenzug dann so. Ja. Ich weiß nicht, wie das dann ist, ob das dann so ist wie mit Sperrmüll oder so, dass du dann quasi bestellst und dann macht er die ganze Straße oder weiß nicht.
Ich habe mal gesehen, wie sie in Frankfurt ein Gerüst abgebaut haben. Das ist dann auch so, normalerweise hat ja so ein Gerüst so ein Geländer, dass man da nicht so einfach runterstürzen kann. Aber wenn sie das dann abbauen, dann bauen sie natürlich auch das Geländer weg. Und irgendwann stehen dann halt einfach so in der Höhe vom vierten, fünften Stock Leute oben auf dem Gerüst an der Kante und beugen sich runter von der Kante, um irgendwas runterzuwerfen, so langsam fallen zu lassen irgendwie. Und du stehst da und denkst dir, der Typ steht nicht wirklich im vierten Stock an der Kante und beugt sich nach vorne und hat noch was Schweres in der Hand. Ich konnte da nicht hingucken, bin dann auch weitergegangen.
Wo war das neulich hier irgendwo, dass so eine Gerüstbaufirma das Gerüst ans falsche Haus gebaut hat? So ans Nachbarhaus.
Stell dir mal, wie cool ist das denn? Du kommst da raus, ist dein Haus komplett eingerüstet. So, wie soll denn das?
Genau. Ja, das ist,
da schaust du
aber. Da werden in Krankenhäusern Leuten die falschen Sachen rausoperiert, weil die Zettel vertauscht werden. Dann kann man auch mal so ein Haus verteilen. Das geht alles. Also.
Das ist gut.
Du bist der Hausbesitzer und plötzlich haben sie die Fassade runtergezogen. Das habe ich doch gar nicht beauftragt.
Gut, dass wir in Jobs sind, wo sowas nicht passieren kann. Naja, obwohl wir dann auch.
Nun ja.
Tja.
Bereiten wir uns wieder auf unsere Jobs vor.
Tja.
Ja.
Und hören die, ich sage jedes Mal, wir hören euch dann. Nein.
Übrigens, ihr hört uns. Übrigens attraktive Jobangebote jederzeit an mich, liebe Hörer.
Gerüstbau ist jetzt nicht dabei?
Gerüstbau.
Bin ich, glaube ich, nicht qualifiziert.
Hast du Höhenangst?
Nö, nicht speziell.
Ich gehe heute noch klettern, das ist gut gegen Höhenangst.
Du kannst ja ein Gerüst davor bauen, das ist nicht so anstrengend.
Wobei Höhenangst ja was manchmal auch was sehr Selektives ist. Es gibt ja so Leute, die irgendwie mit Höhe, so bei Bergen oder sowas oder Klettern, keinerlei Probleme haben, aber mit Türmen nicht zurechtkommen und so. Das habe ich schon häufiger beobachtet, dass Leute, die Höhenangst haben, häufig nur bei sehr speziellen Formen von Höhe.
Ja, echt?
Absolut.
Mein Bruder hat Höhenangst, wenn er auf den Stuhl steigt.
Okay, das ist ein extremer Fall.
Hätte dein Bruder dann zum Beispiel Angst, wenn er aus einem Flugzeug springen sollte?
Also, nee, glaube ich nicht.
Ja, siehst du, das ist...
Er hätte dann irgendwie wahrscheinlich so Angst 100 Meter vom Boden so, oh shit, ist das hoch. Aber wohl, wenn man von oben kommt, geht's.
Hat jemand von euch schon mal falsch im Springen gemacht?
Nein.
Ja. Doch, nee. Du? Ja. Und?
Ist cool.
Okay,
muss ich mal schön probieren.
Keine Höhenangst gehabt?
Nee, ist sowieso nicht.
Okay. Ja.
Also beim ist ganz schön windig. Also das war mir irgendwie vorher nicht bewusst. Du sitzt da, hängst deine Beine aus diesem Flugzeug und dann kommt der Wind und nimmt sie einfach mit. Das hat mich echt so...
Ja, das ist doch echt cool, musst du dir nicht mehr überlegen.
Nein. Du wirst nicht rausgezogen, sondern du sitzt da, aber die Beine gehen halt so zur Seite weg. So.
Da war er weg. Oh, der hat dir doch gar keinen Fallschirm.
Nee, das war so ein, aber blöd. Das war so bei so einer Fallschirmschule, wo du eingehakt rausgesprungen bist. Ah. Das heißt, die hat den Schirm sofort aufgezogen.
Okay. Ja. Ja.
Dann bist du da das ist halt so alleine, was echt cool
so war. So ein Flugzeug... 180 bis 250 km/h fliegt so ein Motorflugzeug, ein Propellerflugzeug auf jeden Fall.
Ja. Fährt irgend von euch jemand in Urlaub irgendwann demnächst?
Ja, ich fahre 3 Wochen nach Mallorca.
Oh. Okay.
Wieso?
Nein, ich beneide Leute, die in Urlaub fahren.
Ja, das wolltest du wolltest dich einfach mal deprimieren und Trainingslager oder wie?
Ich fahre nach Barcelona auf den Kongress.
Schön.
Ja, Trainingslager.
Trainingslager.
Jeden Tag 120 Kilometer im Rad. An Ruhetagen dann 40.
Das klingt nicht wie Urlaub.
Ich bin Anfang Juni zum Fußballschauen nach Mallorca und werde dann ein bisschen Motorrad fahren. Dann muss man sich nicht so anstrengen.
Du fährst zum Fußballschauen nach Mallorca?
Ja, ich wurde überredet.
Schöne Tradition bei euch. Das ist mir nicht so lustig.
Ist es so prollig, wie es klingt? Oder?
Ich glaube, es wird schlimmer, als es klingt.
Geht so. Also, mein Vater steht total auf Fußball und hat meinen Bruder und mich überzeugt, dass wir da hinfahren und das Eröffnungsspiel der EM.
Na okay, es ist ein Familienverbindendes.
Das Eröffnungsspiel oder das erste deutsche Spiel?
Das erste deutsche. Ja, das Eröffnungsspiel ist, glaube ich, einen Tag vorher. Vielleicht gucken wir das auch, keine Ahnung.
Okay.
Okay.
Was ist das? Ach, das ist Europameisterschaft.
Ja, EM in Ukraine und Polen.
Ah, sehr schön.
Haben die ihre Stadien fertig gebaut mittlerweile?
Keine Ahnung. Wenn Südafrika das geschafft hat,
gar nicht Polen das auch hinkriegen. Die Sitze schon alle montiert hätten oder...
Das hat man in Südafrika auch behauptet und die haben es dann trotzdem gepackt.
Ja, da hatte Deutschland noch mal kurz die Hoffnung, dass sie es doch wieder machen dürfen.
Tja.
Ach, naja.
Ist gut.
Na gut.
Immer die gleiche Diskussion. Ja. Ist doch jedes bei allen Events. Jetzt auch Olympische Spiele in London. Werden sie wohl fertig werden?
Man braucht ja irgendwas zum Berichten. Wir berichten nächste Woche was anderes. Und
von Kinofilmen
überraschen.
Und ich werde von einem leckeren Essen berichten, weil ich nicht ins Kino gehen werde. Haus- und Küchenparty, da war ich letztes Jahr auch schon.
Oh ja, schön, hast du berichtet.
Hört vor 52 Folgen, ist vermutlich.
Ja, ich werde vermutlich nicht dabei sein nächste Woche und gehe auch nicht ins Kino.
Sonst berichtest du aus Amsterdam.
Ja, ich fahre doch dann nach Hamburg auch. Übernächste Woche.
Grüße.
Aber nicht Urlaub.
Ach so.
Ja.
Fortbildung.
Nein.
Weitesten Sinne.
Okay. Wenn du so nennst. Ja. Nein, Familienangelegenheiten.
Ich glaube, jetzt haben wir genug für unsere Hörer gesagt.
Liebe Hörer, wir freuen uns über Kommentare und Audioboost.
Ja.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das Ding ist mit diesem Strom angeschlossen. Aber in der Wand ist kein Strom.
Aber das ist an.
Das ist echt gut. Wieso läuft das?
Weil da Batterien drin sind wahrscheinlich.
Wenn die jetzt über... Ah, nee, sind Akkus, ne?
Ja. Ich lege den wieder mal.
Ich hab keine Ahnung. Das war nur gerade so... Doch, doch, wenn du den Schalter
oben hinter der Lila mit Lampe.
Wenn du den Schalter anmachst, die Lila startet ein bisschen langsam.
Ist aber auch.
Passieren merkwürdige Dinge in letzter Zeit.
Geräte funktionieren ohne Strom, andere Geräte funktionieren egal, ob man den Schalter auf aus oder anschaltet. Super.
Ja.
Ja, gut.